Vielleicht sind das auch Sachen, die die Demokratie wieder beleben können, wenn wieder Menschen merken, hey, man kann auch noch debattieren und es gibt auch noch Räume, in denen man cool miteinander diskutieren kann und in dem einfach dieser grundsätzliche demokratische Konsens da ist und der gegenseitige Respekt vor, ja, dem anderen Menschen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Wir haben in der letzten Folge über große Demonstrationen gesprochen, die vor allen Dingen auch durch die Korrektivrecherchen ausgelöst worden sind. Viele Menschen, die auf die Straße gehen, vor allen Dingen aber auch in großen Städten, wo ja zahlreiche Tausende, Zehntausende Menschen, Hunderttausende mobilisiert werden. Aber die Frage ist dann auch aufgekommen, wie sieht es denn eigentlich so in kleineren Städten aus? In Städten, wo gegebenenfalls auch die AfD Mehrheiten hat oder wo sie kurz davor steht. Wie organisiert man da eigentlich Widerstand? Und im Saale-Orla-Kreis konnte der CDU-Kandidat bei der Landratswahl sich nur ganz knapp gegen den AfD-Kandidaten durchsetzen. Und das ist vor allen Dingen auch einem Bündnis zu verdanken, das sich nennt Dorfliebe für alle. Und was es damit auf sich hat, was die Motivation dahinter war, wer sich eigentlich dafür engagiert und was Ziele, Beweggründe sind, darüber spreche ich heute mit einer Frau. Caroline Jobst ist Mitorganisatorin und ich freue mich sehr, dass du hier im Podcast bist. Herzlich willkommen, liebe Caro.
Hallo, danke für die Einladung.
Liebe Caro, ich habe es schon gesagt, Saale-Orla-Kreis und euer Bündnis sind durch die Presse gegangen in den letzten Wochen und Monaten. Und wir wollen gleich darauf zu sprechen kommen, was es damit auf sich hat, wie es eigentlich dazu gekommen ist, wie ihr euch ja organisiert habt. Aber vorweg will ich natürlich einmal von dir wissen, dass du dich einmal kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Was beschäftigt dich so? Von daher nimm gern ein bisschen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit und gib einmal einen kurzen Einblick zu dir.
Ja, sehr gerne. Also mein Name genau ist Caro. Ich bin jetzt 21 Jahre alt, geboren 2002 in Saalfeld und aufgewachsen in Kolpa. Das ist ein Dorf mit ungefähr 1000 Einwohnern im Saale-Orla-Kreis, genau in Thüringen. Der Saale-Orla-Kreis liegt so in Ostthüringen an der Grenze zu Bayern in der Nähe von Hof. Und ich glaube, die 2 größten Städte sind Pößneck und Schleiz, die meisten Menschen aber schon gar nicht mehr kennen. Genau, bin dort aufgewachsen, war dann 2 Jahre lang im Internat in Jena und bin dann in der Oberstufenzeit wieder zurückgezogen und bin gependelt und studiere jetzt gerade Stadt- und Raumplanung im Bachelor in Weimar und verbringe so, ja, ich würde sagen 50-50 meine Zeit in Weimar und im Saale-Orla-Kreis, weil ich mich hier immer noch sehr, sehr zu Hause und sehr wohl und verbunden fühle. Und ja, seitdem ich 16 bin, also so ungefähr seit 2018, bin ich politisch aktiv im Saale-Orla-Kreis in verschiedenen Initiativen, vor allem in Jugendgruppen und engagiere mich da. Und ich glaube, ja, die Themen, die mich sehr, sehr beschäftigen, sind ursprünglich, glaube ich, so ein bisschen die Klimakrise gewesen. Das war so das Thema, was mich politisiert hat und mich überhaupt dazu gebracht hat, mich zu engagieren. Und mittlerweile sind so meine Herzensthemen Jugendbeteiligung und Infrastrukturpolitik für ländliche Räume. Sind so beide Themen, die mich gerade sehr bewegen und natürlich jetzt im Hinblick auch auf die Wahlen und auf generell die Geschehnisse im Saale-Orla-Kreis und in ganz Thüringen auch die Themen, ja, was können wir denn machen, um dem Rechtsruck was entgegenzusetzen und wie können wir zusammen an einer offenen Gesellschaft arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch so der ausschlaggebende Grund, warum wir dann die Initiative letztes Jahr gegründet haben.
Ja, und auch voll spannend, weil gerade in der letzten Folge haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, wie es eigentlich um die Generation derer steht, die nach 1989, also da zählst du ja auch voll mit rein, geboren wurde. Und da war auch so ein bisschen das Thema, wie politisch ist die Generation, wie engagiert sie sich? Und damals war so ein bisschen die These oder in der letzten Folge, ja, eigentlich gar nicht so ein großes Engagement. Und deshalb umso schöner, dass wir jetzt gleich in der darauffolgenden Folge jemanden haben und du beweist so genau das Gegenteil und setzt dich politisch ein für die diversen Themen. Also hervorragend, besser hätte irgendwie die Storyline gar nicht sein können. Finde ich richtig toll. Und du hast gerade schon gesagt, Saale-Orla-Kreis ist deine Heimat. Du studierst gerade in Weimar. und pendelst dann auch so ein bisschen hin und her. Und ich will eigentlich auch direkt einmal auf deinen Heimatkreis oder auf deine Heimat zu sprechen kommen, weil das ist ja auch die Region, über die es heute gehen soll und die auch quasi in der Presse ja ganz stark war. Saale-Orla-Kreis, du hast schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kannst du uns so ein bisschen noch Einblick gewähren. Wie muss man sich das Leben vorstellen? Du hast schon gesagt, es ist eher überschaubar, was auch so die Einwohnerinnen und Einwohner anbelangt. Aber vielleicht einmal so von deinem Blick, wie guckst du auf deine Heimat? Was macht der Saale-Orla-Kreis für dich aus?
Also vielleicht zur Einordnung, der Saale-Orla-Kreis ist so von der Fläche her ungefähr so groß wie Berlin und hat ungefähr 80.000 EinwohnerInnen. Also wir sind ein sehr, sehr ländlicher Landkreis mit einer sehr, sehr großen Fläche und haben aus meiner Sicht eine sehr schöne auch Landschaft. Wir haben zum Beispiel die Saale, die durch, ja, wie der Name sagt, durch den Saale-Orla-Kreis fließt. Und damit zusammenhängt auch ganz viele Talsperren entlang der Saale, die einfach auch ein sehr prägnantes Landschaftsbild zeichnen, was, glaube ich, für viele auch so ein, ja, Verbindungspunkt zum Saale-Orla-Kreis ist. Und genau, wir sind ein sehr ländlicher Landkreis. Die größte Stadt ist Pößneck mit 12.000 Einwohnern. Vor 30 Jahren waren es mal noch 20.000 und ich glaube, so geht's den meisten Kleinstädten und Dörfern im Saale-Orla-Kreis. Also wir haben einen großen Einwohnerschwund in den letzten 30 Jahren erlebt, auch schon teilweise vorher. Und jetzt eben gerade, ich glaube, das reden wir vielleicht auch gleich noch drüber, sind wir eines der Landkreise mit den niedrigsten Durchschnittseinkommen deutschlandweit etc. Aber für mich ist der Saale-Orla-Kreis eben vor allem, ja, mein Zuhause. Ich bin hier sehr gerne in der Natur. Ich schätze das total wert, dass ich eigentlich nur aus meiner Haustür rausgehen muss und sofort im Wald, sofort in der Natur bin. Hier super gut laufen gehen kann. In Weimar wohne ich, habe ich eine WG in so einem Gewerbegebiet, wo ich eigentlich gar keinen Bock habe, zum Beispiel rauszugehen und mich zu bewegen, weil dort überall Straßen und Autos und Industrie sind und hier ist eben wirklich die Natur. Und deswegen fühle ich mich auch, ja, bis heute noch sehr verbunden hier und immer wenn ich hier zurückkomme aus Weimar, habe ich irgendwie das Gefühl, jetzt komme ich wirklich zu Hause an und an den Ort, wo ich auch wieder viel Kraft tanken kann für, ja, das Studium und das Leben in Weimar. Ja, deswegen ist, glaube ich, wird der Saale-Orla-Kreis auch langfristig mein Zuhause bleiben und ich habe auch vor, irgendwann wieder hundertprozentig hier zu wohnen und zurückzukommen, sozusagen.
Ja, und du hast es genau schon angesprochen, noch ein paar Zahlen, die ich auch rausgesucht habe. Also quasi Saale-Orla-Kreis ist entstanden aus einer Fusion von verschiedenen Landkreisen, so im Jahr 1994, seitdem circa ein Fünftel von der Einwohnenden eingebüßt, Durchschnittsalter auch deutlich gestiegen. Mehr als die Hälfte aller Menschen ist 50 Jahre und älter. Und eben auch das ganze Thema Bezahlung und Lohnunterschiede. Also wenn man mal guckt, im Gehaltsniveau ist der Saale-Orla-Kreis, hat das niedrigste Lohnniveau im Freistaat Thüringen und zählt auch bundesweit quasi zu den niedrigsten oder zu den Landkreisen mit den niedrigsten Gehältern pro Arbeitnehmerin oder pro Arbeitnehmer. 40% der Männer, 52% der Frauen im Niedriglohnsektor. Also wenn man so will, ist das so ein, in Anführungszeichen, ein Paradebeispiel für all das, wenn man drüber spricht, der strukturschwache Osten oder auch der strukturschwache ländliche Raum. Und interessant, wenn du ja auch sagst, du willst wieder zurück. Wie nimmst du so das Leben da wahr? Also wie ist der Blick der Leute auf die Wirtschaft wahrscheinlich auch hier irgendwie? Zahlreiche, habe ich auch gesehen, Schulen geschlossen. Auch da gibt es die Zahlen, wie es einfach radikal zurückgegangen ist. Auch Arztpraxen zurückgegangen. Wie guckst du da drauf? Besorgt dich das? Oder bist du gerade jemand, der dann sagt, ich sehe da trotzdem das Schöne und will vielleicht da auch gerade gegen angehen? Wie ist da so dein Gefühl?
Ich glaube, beides stimmt. Also zum einen besorgt mich das. Und gleichzeitig finde ich trotzdem, dass der Saale-Orla-Kreis ein extrem lebenswerter Landkreis ist. Und genau deswegen muss man eben an diesem Problem ansetzen. Aber ich glaube, das, was du sagst, stimmt auf jeden Fall. Also wir haben hier einfach viel auch seit den 1990ern an Industrie, an Arbeitsplätzen verloren. Und andererseits sind jetzt gerade aber auch aktuell wieder Debatten. Wir hatten jetzt vor einigen Jahren die Debatte um das Schleizer Krankenhaus, wo die Geburtsstation geschlossen wird. Gerade kämpft eine Regelschule darum, weil es einfach zu wenige LehrerInnen gibt. Also es sind einfach so grundsätzliche Infrastrukturfragen. Geht dann weiter mit, wo finde ich einen Arzt oder eine Ärztin, wenn gerade ganz viele Hausärztinnen fast das Rentenalter erreichen und vermutlich bald in Rente gehen werden. Und ich glaube, das ist so die Frage, wie kann man einerseits langfristig damit planen, dass vielleicht Dörfer auch schrumpfen und Städte schrumpfen und das ein Prozess ist, den man vielleicht nicht mehr umdrehen kann, weil ich glaube, gerade gehen viele noch davon aus, naja gut, vielleicht dreht sich das irgendwann noch wieder. Und ich glaube, jetzt gilt es eben zu überlegen, naja gut, jetzt haben wir die Situation und die Prognosen sehen auch nicht so goldig aus. Wie können wir denn für die nächsten Jahre sicherstellen, dass die Menschen, die jetzt ins Rentenalter kommen, eine gute medizinische Versorgung haben vor Ort? Wie bekommen wir auch dafür die benötigten Fachkräfte irgendwie in den Saale-Orla-Kreis, die dann gerne hier arbeiten und auch leben? Und ich glaube, das sind die Fragen, die auch viele Menschen hier umtreiben. Und auch Fragen, wo viele Menschen dann, und also ich kann nicht für die Menschen sprechen, ich kann nicht für alle Menschen sprechen, das ist klar, aber wo ich zumindest das Gefühl habe, dass das auch ein Grund dafür ist, warum man sich einfach total im Stich gelassen fühlt von, in Anführungszeichen, der Politik, die ja auch total vielfältig und divers ist, aber einfach dieses Gefühl von, da schließt schon wieder was und da macht was zu und wir müssen uns schon Sorgen machen darum, ob wir ja in den nächsten Jahren hier noch gut versorgt sind und gut und sicher leben können. Und gleichzeitig sind das dann auch diese großen Transformationsprozesse, die irgendwie anstehen und notwendig sind. Also wir müssen irgendwie die Mobilitätswende schaffen, am besten mehr ÖPNV, weniger Autos. Die Energiewende muss vor Ort umgesetzt werden. Also es sind gerade einfach ganz viele Umbruchsprozesse im Gange, die zum Teil auch sehr verständlich zu Verunsicherung und Angst führen, aber aus meiner Sicht auch eine große Chance sein können, um eben ländliche Räume und sogenannte strukturschwache Räume langfristig stabil und sicher für alle Menschen aufzustellen.
Ja. Und weil es eben gerade in der Folge zuvor, und ich habe es vorhin schon angesprochen, ja auch thematisiert wurde, jetzt bist du jemand, du hast gesagt 21 Jahre und setzt dich politisch ein. Wie nimmst du so grundsätzlich deine Generation wahr, bevor wir dann auch darauf zu sprechen kommen, was bei euch im Kreis natürlich genau passiert? Aber das würde mich, weil wir gerade drüber sprechen, merkst du, da ist eine Politisierung da, jetzt auch nach den Vorkommnissen oder Enthüllung durch Korrektiv, aber auch grundsätzlich? Oder nimmst du auch so ein bisschen das, was festgestellt wurde in den Studien, die ausgewertet wurden, so ein bisschen eine Ermüdung und eine Ermattung wahr? Wie würdest du da drauf schauen?
Also ich glaube auch hier wieder von verschiedenen Blickwinkeln. Ich glaube einerseits ist diese Politikverdrossenheit unter jungen Menschen ja in den letzten Jahren auch stetig am Ansteigen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich in meinem eigenen Umfeld beobachte. Also dass viele junge Menschen das Gefühl haben, hey, wir haben zum einen keine Möglichkeit, unsere Meinung überhaupt irgendwie zu teilen, sodass sie bei den EntscheiderInnen ankommt. Und zweitens, wenn sie dann mal ankommt, wird sie meistens einfach nicht ernst genommen und nicht umgesetzt. Und ich glaube, während Corona hat man das auch ganz gut gesehen. Da wollten irgendwie alle ExpertInnen für die Jugend sein, ja. Außer die Jugendlichen selbst. Die durften nicht für sich selbst sprechen, sondern alle wussten es grundsätzlich besser. Und ich glaube, das ist ja auch wieder eine Sache, die verständlicherweise dann zu Frust führt. Und was ich jetzt aber auch insbesondere in Thüringen beobachte, ist einfach, dass die Wahlergebnisse bei jungen Menschen auch für die AfD erschreckend hoch sind und die AfD auch bei jungen Leuten die stärkste Kraft ist, wo man ja eigentlich irgendwie davon ausgegangen ist, viele Jahre lang, dass die junge Generation das wieder so ein bisschen richten wird und eher demokratisch wählt, was mich sehr besorgt. Und ich glaube, dass gerade hier auch so eine Radikalisierung im eigenen sozialen Umfeld einfach sehr leicht stattfindet. Wir hatten vor 4, 5 Jahren, ich glaube, das ist so ein prägnantes Beispiel, gab es eben eine Jugendgruppe von jungen Männern, die haben sich dann auch Neue Hitlerjugend genannt und sich da zusammengetan und ja, rechte Dinge getan. Und ich glaube, das hier passiert doch auf dem Land deutlich schneller als zum Beispiel in der Großstadt, wo man noch umfänglichere auch soziale Auffangsysteme für junge Menschen hat, deutlich mehr Sozialarbeit und PädagogInnen, die auch an den Schulen unterstützen können. Und ja, deswegen, ich glaube, ich sehe beides. Ich sehe einerseits viele junge Menschen, die sich jetzt auch dagegen einsetzen möchten und die jetzt merken, okay, ich kann mich auch engagieren und ich möchte mich engagieren und sich dann entweder in Räume einbringen oder sich ihre eigenen Strukturen schaffen.
Ja.
Und andererseits aber eben auch eine große Menge an Jugendlichen, die auch nach rechts abdriftet oder ja, sich nach rechts orientiert.
Absolut. Und das ist so ein bisschen ja jetzt auch die Überleitung zu dem Thema, warum wir zwei auch zusammengekommen sind. Denn ihr oder der Saale-Oder-Kreis hat gewählt, ihr hattet Landratswahl. Und das Ergebnis, um das vorwegzunehmen, ist, der AfD-Kandidat hat sich nicht durchgesetzt, sondern es ist jetzt ein CDU-Kandidat. Was aber bis dahin passierte, ist quasi geprägt von viel Unruhe, von viel Widerstand, auch eurerseits. Und von daher die Frage an dich, wie ist es dazu gekommen, wo und wann hat sich euer Bündnis Doofliebe für alle gegründet? Und wie war so die, sagen wir mal, die politische Entwicklung in den letzten Wochen? Was ist passiert bei euch im Saale-Oder-Kreis für all die, die das jetzt nicht mitverfolgt haben?
Ich glaube, die Geschichte geht so Sommer letzten Jahres irgendwann los. Und das war so, dass wir, also letztes Jahr fand schon mal eine Demo gegen einen Besuch von Björn Höcke in Triptis statt. Das ist auch eine Stadt im Saale-Oller-Kreis. Und wir sind gerade eine Gruppe von 4 jungen Leuten gewesen, alle so ungefähr in meinem Alter, Mitte 20. Und haben uns eben überlegt, mit Blick auf diese Landratswahl, hey, was können wir denn vielleicht tun, um gegebenenfalls die Wahl von dem AfD-Kandidaten zu verhindern? Und haben dann relativ simpel einfach angefangen, erstmal E-Mails zu schreiben. Und alle Leute, die uns irgendwie eingefallen sind im Saale-Oller-Kreis, alle Institutionen, die uns eingefallen sind, zu einem Treffen einzuladen. Und hatten dann im September, glaube ich, so ein erstes Treffen, wo es eben erstmal grundsätzlich darum ging, hey, diese Wahl steht an und irgendwie bräuchte es generell mal ein Bündnis gegen Rechtsextremismus und für demokratische Diskurse und Demokratie im Saale-Orla-Kreis, weil es in der Vergangenheit einfach in der Form nicht mehr gab. Und uns dann aber eben in dem, ja, im Kontext von der Landratswahl zusammengeschlossen haben. Und da waren dann ganz viele Privatpersonen dabei, auch viele Personen, die vorher noch gar nicht politisch aktiv waren. Und dadurch ist dann aus so einer Gruppe von, ja, ich würde sagen, Anfang so 10 bis 15 Leute dann eine Gruppe von insgesamt vielleicht 30 Leuten geworden, weil dann jeder nochmal jemanden mitgebracht hat. Und da sind noch Leute dazugekommen und wollten unterstützen, sodass wir dann am Ende schon ein breites Bündnis von Einzelpersonen, aber auch Personen in Positionen, zum Beispiel in der Kirche oder bei der Diakonie waren, die sich ja entweder nur mit ihrem Namen dann unter diesen offenen Brief, den wir geschrieben haben. Genau, so geht die Geschichte dann weiter. Wir haben uns dann entschieden, einen offenen Brief zu schreiben zur Landratswahl, ähnlich wie in Nordhausen, wo auch dieser offene Brief verfasst wurde im Vorhinein vor der Oberbürgermeisterwahl dort, indem wir eben an die BürgerInnen im Saale-Orla-Kreis einmal appellieren, aber auch unsere Sicht, weil wir sind ja selbst auch BürgerInnen des Saale-Orla-Kreises, unsere Sicht auf die Dinge einmal dargestellt haben und am Ende eben dazu aufgerufen haben, dem AfD-Kandidaten keine Stimme zu geben, auch mit Blick auf seine Aktivitäten und seine Vernetzung ins extrem Rechte und ins Reichsbürgermilieu, was, glaube ich, auch nochmal eine andere Geschichte ist. Genau, und unter diesem offenen Brief haben sich dann viele Einzelpersonen, aber eben auch Institutionen und Menschen aus Institutionen drunter geschrieben und aus anderen Vereinen, Organisationen etc. Ja, ich glaube, unsere Arbeit kann man sich so vorstellen, dass wir uns alle 2 Wochen, alle 3 Wochen online oder in Präsenz getroffen haben und am Anfang erstmal, glaube ich, sehr viel Orga-Kram sehr spontan gemacht haben, weil wir sowas auch vorher alle noch nie gemacht haben, so ein Bündnis und so eine Landratswahl. Und ja, gegen den Dezember hin wurde es dann auch sehr, sehr anstrengend, weil wir einfach gemerkt haben, ups, damit geht dann doch schon einiges einher und Leute wollen mitmachen und wir haben noch eine Demo zu organisieren und haben dann Anfang Januar noch eine Demonstration in Schweiz organisiert, eben genau mit dem Thema, wo wir verschiedene RednerInnen eingeladen haben und nochmal ein starkes Zeichen setzen wollten, nicht unbedingt in der Hoffnung, dass diese eine Demo jetzt diese Wahl beeinflussen wird, sondern einfach mit dem Hauptanliegen, den Menschen vor Ort wieder Hoffnung zu geben, den Menschen vor Ort vielleicht auch wieder eine Möglichkeit zu geben, sich einzubringen, sich demokratisch zu engagieren und so ein bisschen Hoffnung und Mut auszustrahlen mit, hey, ihr seid nicht alleine. Es gibt mehr Menschen, als man vielleicht denkt im Saale-Orla-Kreis, die damit gerade gar nicht einverstanden sind. Und ich glaube, dafür war der offene Brief und auch die Demonstration gut geeignet. Ich glaube tatsächlich nicht, du hast im Intro gesagt, dass wir einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass der AfD-Kandidat nicht gewählt wurde. Ich muss ehrlich sagen, I don't know. Ich habe keine Ahnung, wie groß unser Einfluss da am Ende wirklich war und ob wir da wirklich Leute bewegt haben, ihn nicht zu wählen. Aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall das Thema dieser Wahl nochmal ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt und Aufmerksamkeit dafür geschaffen. Und dann war die Wahl, die erste Wahl. Da gab es, genau, hatte der AfD-Kandidat 47%, also ist ganz knapp am ersten Wahlgang vorbeigeschlittert. Das war die große Befürchtung, dass es direkt da schafft.
Habt ihr das erwartet, dass so ein, also das 47%, oder kam das für euch auch absolut überraschend, ist das falsche Wort, aber ja, ernüchternd?
Also ich kann auch für mich sprechen. Ich glaube, ich habe es nicht erwartet, weil die AfD bisher hier auch immer so bei 36-37% war und da aber die Wahlbeteiligung zum Beispiel deutlich niedriger war und wir jetzt bei dieser Landratswahl auf einmal eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als bei anderen Kommunalwahlen hatten, wo ich eigentlich dachte, naja gut, dann müsste die AfD ja auch deutlich schwächer sein. Mhm. Aber dass es am Ende dann wirklich 47% werden, war für mich ehrlich gesagt schon auch also es war nicht sonderlich schockierend, es war so ernüchternd, aber ich hätte es eher bei so unter 40 prognostiziert, glaube ich. Mhm. Und dann kam es 2 Wochen später zur Stichwahl zwischen dem CDU-Kandidaten und dem AfD-Kandidaten. Und ich glaube, das, was uns als Bündnis da auch besonders beschäftigt hat, ist und was auch nochmal die Situation hier besonders macht, ist, dass der CDU-Kandidat einfach Wahlkampf mit AfD-Inhalten gemacht hat. Also er hat zum Beispiel Plakate gedruckt mit Bürgergeld abschaffen, hat Reklame gemacht mit Arbeitspflicht für Asylbewerber. Damit ist er ja auch gerade ganz groß wieder in der deutschlandweiten Presse, etc. Also ich glaube, seine Taktik ist es, Inhalte von der AfD zu übernehmen, in der Hoffnung, irgendwie dort WählerInnen wegzuholen, ist meine Vermutung. Was aber für uns als Bündnis einfach total schwierig war, weil wir einfach die Wahl haben zwischen einem rechten Populisten und einem rechten Populisten mit Vernetzung ins Reichsbürger- und rechtsextreme Milieu. Und deswegen wir auch waren so, naja gut, wir rufen jetzt zwar gegen die Wahl von Uwe Truhm auf, aber wir wollen eigentlich auch nicht dafür aufrufen, Christian Herrgott zu wählen, weil wir ihn eigentlich auch als Kandidaten in einem demokratietheoretischen Diskurs, glaube ich, auch sehr problematisch und schwierig finden. Und haben deswegen dann nochmal in den Wochen vor der Stichwahl, hat dann nochmal die Diakonie gemeinsam mit zum Beispiel Bürgermeistern aus dem Landkreis nochmal den eigenen Brief auch veröffentlicht. Also das hat Da haben wir dann nur noch mit unterzeichnet als Bündnis und haben so nochmal einen Aufruf gestartet. Genau, und dann war eben dann die Stichwahl und wir saßen wieder alle vor unseren Laptops und haben ständig aktualisiert. Und dann wurde es sehr knapp, aber Christian Herrgott hat die Wahl dann am Ende gewonnen, also der CDU-Kandidat.
Also ich finde es super spannend zu hören, weil ich glaube, es ist einfach ein Unterschied, ob man vor Ort in kleineren Strukturen, in kleineren Städten, Kreisen, Kommunen sich organisiert und engagiert, als vielleicht woanders, weil es nochmal andere Herausforderungen mitbringt. Wie würdest du drauf schauen? Würdest du sagen, der Widerstand bei euch oder auch das Bündnis und das Engagement hat nochmal andere Konsequenzen oder andere, ist vielleicht auch schwieriger als in großen Städten? Weil ich habe es letztes Mal schon zitiert in der Folge, es ist leicht, auf die Straße zu gehen in Orten, wo es keine Nazis gibt. Ne? Und bei euch ist es ganz offensichtlich, dass da einfach die Strukturen viel stärker Richtung AfD sind. Sich da zu engagieren und da Widerstand zu leisten, hat vielleicht nochmal eine andere Dimension. Wie guckst du da drauf? Wie schätzt du das ein?
Uns wurde in den letzten Wochen immer wieder gesagt, dass wir so sehr, sehr mutig alle sind und dass das so mutig ist, dass wir uns da engagieren und dass es mehr Mut und sowas braucht. Und ich denke mir, wenn ich die Nachrichten lese, so, boah, ich wünschte, ich müsste keinen Mut haben, um das zu machen. Ich wünschte, ich könnte das machen, ohne irgendwie Angst zu haben vor persönlichen Konsequenzen. Und ich glaube, das hat auch viele Menschen im Bündnis beschäftigt, die sich da zum ersten Mal politisch auch nach außen positioniert haben und Gesicht gezeigt haben, dass das eben für Menschen, die zum Beispiel irgendwo einen Einzelhandel oder sowas haben, dann schnell auch bedeuten kann, dass vielleicht die KundInnen fehlen, beziehungsweise dass die Angst einfach da ist, dass das passiert, dass es natürlich auch zu persönlichen Anfeindungen kommt, aus ja zum einen dem Bekanntenkreis, aber zum anderen auch anonym eben übers Internet und dass das schon Konsequenzen sind, mit denen man rechnen muss, wenn man sich hier engagiert und sich vor allem auch öffentlich positioniert und das auch für einige Menschen der Grund war, sich dann eben nicht öffentlich dort zu positionieren und zum Beispiel den vollen Namen nicht unter den offenen Brief zu schreiben oder das nur anonym zu tun, weil es eben ja tatsächlich so ist, dass man mit persönlichen Konsequenzen gegebenenfalls rechnen muss, wenn man sich gegen die AfD positioniert. Und ich glaube, dass das sehr, sehr gefährlich ist für eine Demokratie, wenn Menschen Mut brauchen, um sich gegen die AfD zu positionieren oder ihre eigene Meinung überhaupt zu sagen.
Ja. Hattest du Angst ganz persönlich oder hast du Angst bei dem, was du gerade machst oder was ihr in den letzten Wochen auch gemacht habt?
Ich glaube, dass ich weniger Angst um mich habe als um Menschen in meinem Umfeld, die mir nahestehen, so Familie zum Beispiel, weil ich ja immer irgendwie das Privileg habe, wenn das hier mir zu heiß wird, ich kann nach Weimar gehen in meine WG und lebe dort dann wieder in meiner kleinen, süßen, linksgrünen Studi-Blase irgendwie. Aber es eben Menschen gibt, die hier wohnen, die das nicht können. Und ich glaube, um die habe ich mehr Angst als um mich selber, auch wenn es bei mir auch schon Situationen gab, wo ich dachte, boah, okay, das ist jetzt ganz schön brenzlig und ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Ja, aber es ist ja eher Angst um meine Mitmenschen als um mich selber, weil wir als junge Studierenden auch in dem Bündnis immer das Privileg haben, im Zweifel weggehen zu können.
Mhm. Ich meine, 47% im ersten Wahlgang. Ich finde, es ist auch ein Thema. Was macht das mit einem, wenn man weiß, dass so im eigenen Freundeskreis, im Familienkreis ja eigentlich mit relativ treffsicherer Wahrscheinlichkeit Menschen sitzen, die AfD gewählt haben? Weil wenn sie nicht am eigenen Abendbrottisch sitzen, dann sitzen sie vermutlich schon im Nachbarhaus. Was macht das mit dir? Also das ist ja auch was anderes in so einer Großstadt, wo eh alles anonymer ist. Aber du hast vorhin gesagt, wie viele Menschen bei euch wohnen, da kennt man sehr viele, nicht alle, aber man kennt sich. Wie begegnest du den Leuten? Hinterfragt man kritischer? Versucht man einzuordnen, auf welcher Seite steht die Person? Meidet man den Kontakt? Was sind da so deine Gefühle auch in solchen Momenten?
Also meine Strategie klingt vielleicht ein bisschen zu hochgestochen, aber meine grundsätzliche Einstellung ist, zumindest im Privaten, dass ich erstmal versuche, mit möglichst vielen Menschen in meinem Umfeld auch Kontakt zu halten und Kontakt aufzunehmen und auch politischen Themen nicht aus dem Weg zu gehen und einfach im Gespräch zu bleiben, weil ich glaube auch, dass AfD-WählerInnen nicht grundsätzlich böse Menschen sind, sondern vielleicht auch Menschen, die vielleicht auch wieder für einen demokratischen Diskurs zu gewinnen sind. Und dafür muss man aber eben im Gespräch bleiben und auch lange im Gespräch bleiben. Was mir meine Erfahrung andererseits aber auch zeigt, ist, dass es bei manchen Menschen einfach nicht mehr möglich ist, die einen dann einfach, die mir zum Beispiel auch mit sehr viel Hass und Abneigung dann entgegentreten, wo einfach diese Grundbasis an gegenseitigem Respekt und ich respektiere dich als Mensch, ich teile deine Meinung nicht, aber ich respektiere dich so, dass einfach bei manchen Menschen fehlt oder mir zumindest nicht gegenübergebracht wird und ich dann darauf auch irgendwie keine Beziehung, keine persönliche Beziehung aufbauen kann, geschweige denn ein konstruktives Gespräch. Und ich glaube so, wenn ich irgendwie auf jetzt Dorffeste gehe, ich war jetzt oft beim Fasching die letzten Wochen, dann mache ich mir schon auch vor Veranstaltungen immer viele Gedanken und habe irgendwie auch manchmal ein ungutes Gefühl, irgendwo hinzugehen, wo ich weiß, ah, da könnten vielleicht Leute sein, die mich kennen und die mich auch einordnen. Ja. Ich bin, also vielleicht zum Kontext, ich bin zum Beispiel auch bei den Grünen im Saale-Orla-Kreis und das ist ja nochmal so ein extra Feindbild, dass ja ich dann schon auch manchmal Angst habe, zu Veranstaltungen zu gehen oder Menschen zu treffen, von denen ich weiß, dass die sehr negativ über mich denken und sprechen. Und ich glaube, was ich am beunruhigendsten finde, sind diese anderen 50% der Menschen im Saale-Orla-Kreis, von denen ich ganz oft das Gefühl habe, dass sie so ein bisschen gleichgültig dem gegenüber sind. Mhm. Also wenn ich so auf Dorffesten oder bei der Kirmes beim Fasching dann so extrem rechte T-Shirts sehe oder Leute, die sich die Reichsfahne oder die schwarze Sonne auf ihrem Oberarm ganz präsent positionieren, dann denke ich, das sind eindeutig rechte Symboliken oder T-Shirts, wo teilweise ganz schlimme Dinge mit Auschwitz und, keine Ahnung, Konzentrationslagern draufstehen oder und das dann aber alle anderen Menschen im Raum nicht zu interessieren scheint. Und ich glaube, das finde ich auch sehr, sehr gruselig, gerade bei so Veranstaltungen, wo ich dann merke, so, boah, es interessiert gerade niemanden. Oder wenn auf irgendwelchen Partys dann, wenn die Onkels laufen, angefangen wird, irgendwo der Hitlergruß zu zeigen und niemand schreitet ein, außer ich manchmal. Aber das mache ich mittlerweile auch nicht mehr, weil man da dann einfach, ja, auch Angst haben muss. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die einen schon sehr, sehr beunruhigt und auch manchmal entmutigen kann, wenn man dann in der Situation ist und sieht, wie wenig Menschen es dann wirklich interessiert, was da passiert.
Also ich finde es spannend, Caro, weil du erzählst das so, weil es für dich quasi ja Normalität ist. Dorffeste, Hitlergruß und. Ich glaube, für ganz viele, die auch diesen Podcast hören, vielleicht in irgendwie, keine Ahnung, in anderen sozialen Milieus unterwegs sind, es klingt so, als wenn man das immer hört und sieht, es existiert nicht, es muss irgendwo anders sein, aber es ist doch nicht hier um die Ecke. Aber quasi für dich ist es halt Realität. Das finde ich schockierend und irgendwie faszinierend zugleich, weil man sich es eigentlich weder vorstellen kann noch vorstellen will, dass sowas gar nicht weit weg von einem, aber halt in einem ganz anderen strukturellen Umfeld, aber absolut gang und gäbe ist und dass dann diejenigen, die sich dagegen positionieren, halt dann irgendwie noch angefeindet werden und in der Unterzahl teilweise sind. Das macht mir gerade so ein bisschen Gänsehaut, wo ich denke, krass, es ist halt deshalb auch umso schöner, in Anführungszeichen, dass du hier in diesem Podcast bist, genau, weil deshalb wollte ich ja mit jemandem sprechen, wo das Thema einfach ganz akut und ganz real ist. Aber hat mich gerade so, weil du es so nonchalant dahergesagt hast, dachte ich so, okay, krass, es ist einfach für sie, es ist halt Realität, Lebensrealität.
Ja, und ich glaube, was ich bei mir selber auch beobachte, ist, dass ich so gegenüber so Sachen, dass man irgendwann abstumpft. Also dass zum Beispiel Hitlergrüße vor so 3 Jahren war ich auch so, ach du Scheiße, ich muss da jetzt zur Polizei Anzeige, das ist Volksverhetzung, ja. Das muss jetzt schnell kontrolliert werden. Und mittlerweile, also das sind jetzt auch nicht Sachen, die irgendwie täglich passieren, dass ich jemanden sehe, der den Hitlergruß zeigt. So der Großteil meiner sozialen Interaktionen im Saale-Orla-Kreis sind sehr, sehr schön und sehr positiv und mit sehr, sehr freundlichen Menschen und gute Gespräche. Aber es gibt eben auch diese Seite und die passiert jetzt auch nicht zu selten, aber jetzt auch nicht jeden Tag so. Und ich glaube, aber irgendwann stumpft man so ein bisschen da gegenüber ab, was, glaube ich, dann auch wieder eine große Gefahr ist, weil das dann vielleicht zu der Gleichgültigkeit führen kann, die ich gerade ja kritisiert habe.
Ja, absolut. Also wir haben jetzt die Zahlen auch gehört, wie die Wahlen ausgegangen sind. Was ja interessant ist, dass wirklich sowohl die erste Wahl, aber dann auch die Stichwahl Wahlbeteiligung um die 69-70% hatten, damit auch doppelt so hoch wie bei eurer letzten Landratswahl 2018. Und PolitikwissenschaftlerInnen führen es auch natürlich zurück auf so ja Mobilisierungseffekte, Demonstrationswellen etc. Aber vielleicht nochmal so aus deiner Perspektive, ob jetzt, du hast zwar euer Bündnis so eingeordnet, als hätte es nicht den großen Einfluss gemacht. Ja, kann man, weiß man nicht so, aber was glaubst du, dass es für die Leute dann doch auch nochmal so ein Aufwachmoment war? Oder war es für viele so, okay, wir wollen das kleinere Übel wählen? Wie schätzt du das ein? So ein bisschen dann auch der Moment zwischen oder die Phase zwischen den zwei Wahlen, wo sich ja das Blatt dann doch nochmal gewendet hat. Klar, man hat sich dann auf den CDU-Kandidaten verständigt, die anderen demokratischen Parteien, aber trotzdem, es hätte ja auch in die andere Richtung ausgehen können. Was glaubst du, ist so da passiert in den 2 Wochen?
Also ich glaube, zum einen war nochmal dieser Aufruf von der Diakonie, der, glaube ich, auch politisch neutraler wahrgenommen wurde als jetzt unser Aufruf zum Beispiel, weil ich glaube, dass so Initiativen gegen rechts, ich meine, wir haben jetzt den Namen Dorfliebe für alle gewählt, aber ich glaube trotzdem, dass wir als Bündnis gegen rechts wahrgenommen wird und das auch immer sehr als politisch links stehend, glaube ich, in der breiten Masse irgendwie da wahrgenommen wird. Und ich glaube, dieser Aufruf von der Diakonie, gemeinsam mit auch Bürgermeistern aus verschiedenen Dörfern und Städten, muss ich übrigens nicht gendern, sind nur Männer, glaube ich, dazu geführt hat, dass wirklich nochmal Leute auch gedacht haben, so hey, das ist jetzt der Bürgermeister irgendwie von meinem Dorf aus Kreupa zum Beispiel, der hat das auch mit unterschrieben. Und so, hey, jetzt gehe ich vielleicht doch wählen. Aber in den Wahlergebnissen sieht man ja auch, dass im zweiten Wahlgang auch nochmal, zumindest zahlenmäßig, mehr Menschen die AfD gewählt haben. Also dass auch nochmal die AfD mobilisieren konnte und nochmal Menschen motiviert hat, wählen zu gehen. Dass natürlich auch nochmal mehr Leute dann den CDU-Kandidaten gewählt haben, zahlenmäßig, aber dass jetzt die AfD durch zum Beispiel durch diese Kollektivrecherche, die veröffentlicht wurde, zumindest im Saale-Orla-Kreis keine Verluste hatte, sondern im Gegenteil sogar noch ein paar wenige Stimmen im zweiten Wahlgang dann dazu holen konnte.
Und sag, wenn wir so nach vorn schauen, auch für Thüringen wird es ein spannendes Wahljahr. Auch bei euch steht quasi die Landtagswahl an. Aktuell liegt die AfD auch da weit vorn, Werte deutlich über 30%. Ich würde so gerne noch so zwei Ebenen mit dir besprechen. Mit Blick nach vorn, was besorgt dich als junge Frau, aber was gibt dir vielleicht auch Hoffnung, wenn du so guckst, was in den nächsten Monaten und Jahren ansteht? Wie würdest du da so drauf schauen?
Also ich glaube, die Sache, die mich besorgt, ist so das ganze Thema, was wir in den letzten 20 Minuten besprochen haben. Das sind genau diese Prozesse, die hier, glaube ich, schleichend seit mehreren Jahren, vielleicht auch schon seit Jahrzehnten einfach vor sich gehen. Das ist so eine Normalisierung von rechtem Gedankengut. Vielleicht auch gar nicht eine Normalisierung, vielleicht war das auch einfach lange Konsens und ich habe das noch nicht so richtig mitbekommen, dass viele Menschen doch so denken und ja, Rassismus, glaube ich, in unserer Gesellschaft noch sehr tief verankert ist. Und ich glaube, das ist eine Sache, die mich schon sehr, sehr ängstlich auch stimmt für die nächsten Jahre, weil ich mich auch frage, so was passiert denn, wenn zum Beispiel jetzt bei den Kommunalwahlen im Saale-Orla-Kreis dann die AfD doch eine Mehrheit in den Gemeinde und Stadt und Kreis und im Kreistag bekommt und damit dann eigentlich so jede kommunale Idee, die irgendwie nicht der AfD entspricht, verhindern kann. Also das sind so ganz praktische Sachen, was passiert, wenn diese Menschen immer mehr auch in Verantwortungspositionen sitzen und wirklich Entscheidungen treffen können. Was hat die AfD überhaupt für Möglichkeiten, wenn sie in Thüringen stärkste Kraft wird und damit ja dann auch einen Regierungsanspruch für sich beanspruchen wird? Und in dem Zusammenhang besorgt mich dann auch, wie sich die anderen Parteien irgendwie positionieren. Also rutschen dann die anderen Parteien auch weiter mit nach rechts in der Hoffnung, dass man vielleicht wieder WählerInnen zurückholen kann, was ich übrigens nicht glaube, dass das funktioniert. Aber also, dass wir, glaube ich, so gesamtgesellschaftlich immer mehr nach rechts rücken und das gar nicht so richtig merken, besorgt mich, glaube ich, sehr. Dann eben auf Kosten von, weil wir es ja im eigenen Leben vielleicht auch gar nicht so mitbekommen, sondern dann im Zweifel die Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, keinen deutschen Pass haben, queere Menschen, einfach Menschen, die von allen möglichen Diskriminierungen betroffen sind, die das dann als erstes spüren und wir als weiße Mehrheitsgesellschaft das gar nicht so richtig mitkriegen, wie gerade Minderheiten vielleicht diskriminiert werden. Das macht mir große Sorgen und ich glaube, was mir aber auch Hoffnung macht, sind eben diese Menschen, gerade hier im Saale-Orla-Kreis und in diesem Bündnis, die jetzt merken, hey, es ist Zeit, sich zu engagieren, es ist Zeit, auch Gesicht zu zeigen, auch wenn das viel Mut erfordert, leider in der aktuellen Zeit. Und die sich jetzt zusammentun und sich dann auch auf den komplizierten Weg machen, weil so Bündnisarbeit ist auch immer viel Diskussion, viel Kompromiss, viel Debatte, weil dann einfach doch auch Menschen, und das ist ja auch gut so, wir sind ein überparteiliches Bündnis, wir sind nicht parteipolitisch, sondern wollen wirklich ein BürgerInnen-Bündnis sein. Und da kommen dann natürlich Menschen mit verschiedenen Meinungen aufeinander und ich glaube, das gilt es dann auszudiskutieren und vielleicht sind das auch Sachen, die die Demokratie wieder beleben können, wenn wieder Menschen merken, hey, man kann auch noch debattieren und es gibt auch noch Räume, in denen man cool miteinander diskutieren kann und in dem einfach dieser grundsätzliche demokratische Konsens da ist und der gegenseitige Respekt vor dem anderen Menschen. Also das sind auf jeden Fall die Sachen, die mir Hoffnung geben und dann sind es aber auch immer wieder so, ja, einzelne Gespräche mit Menschen, die irgendwie sagen, hey, ich möchte jetzt auch was machen und ich habe das und das gesehen, was ihr da gemacht habt. Das gibt mir Mut und das gibt mir Hoffnung und ich finde das gut, gerade wenn das von Menschen kommt, die von denen ich das so gar nicht erwarte.
Ja, ja, und es zeigt einmal mehr, Politik ist auch keine Einbahnstraße. Also man muss auch selbst aktiv werden, um Dinge verändern oder verändern zu können. Und manchmal braucht es auch einfach den Zuspruch und das Verständnis, okay, da sind mehr Menschen, als man vielleicht immer glaubt, die von dem gemeinsamen Ziel überzeugt sind. Von daher umso schöner. Und die zweite Frage mit Blick nach vorn, du hast es ja vorhin, oder wir haben ein bisschen so auch deinen Heimatkreis skizziert und aufgezeigt, wie es so gesellschaftlich, auch wirtschaftlich steht. Und du hast auch so ein bisschen in den Kontext gesetzt, wie vielleicht, ja, man auf gewissen Augen auch blind war in den letzten Jahren oder gewisse Dinge toleriert hat, was sich jetzt eine andere Richtung entwickelt oder man, also auf der einen Seite die Gesellschaft vielleicht ein bisschen sensibler ist, auf der anderen Seite aber natürlich politische Kräfte auch sich radikalisieren. Deshalb die Frage an dich, auch so mit dem Hintergrund, ja, was du studierst und wie du drauf schaust, was muss ich denn ändern? Also wie kommen wir denn aus diesem ganzen Thema raus? Und damit meine ich nicht nur die Radikalisierung oder Politisierung, sondern auch so ein bisschen dieses Thema strukturschwacher Raum. Weil ich meine, das ist so eine Abwärtsspirale. Jetzt kann man dann schauen, keine Ahnung, welche Schulen noch weiter schließen und welche Ärztinnen noch weiter wegziehen. Aber mit welchem Blick oder auch mit welchem Wunsch oder mit welcher Forderung trittst du auf und sagst, okay, da müssen sich gewisse Dinge ändern, dass wir hier entweder die Wirtschaft ist wirtschaftlich Gleichgewicht oder auch politisch wieder demokratische Verhältnisse reinbekommen. Wie würdest du da drauf schauen?
Also ich glaube, den ersten Schritt wäre schon mal jetzt so mit Blick auf politische EntscheidungsträgerInnen im Land oder im Bund zum Beispiel auch mal oder auch generell vielleicht auch für die Presse mal letztlich mit ländlichen Räumen zu beschäftigen, wenn gerade keine Wahl ansteht, bei der vielleicht ein AfD-Kandidat gewählt wird. Weil ich irgendwie in der Vergangenheit das Gefühl habe, jetzt war erst Sonneberg interessant, dann war Nordhausen interessant und jetzt war Anfang dieses Jahres der Saale-Orla-Kreis interessant. Aber eben aus dem Grund, weil dort vielleicht ein AfD-Kandidat gewählt wird und man dann schaut, woran könnte das vielleicht liegen und was passiert dort. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass PolitikerInnen, die Presse, aber vielleicht auch die Gesamtgesellschaft sich mit ländlichen Räumen auseinandersetzt und die Probleme von in ländlichen Räumen ernst nimmt, auch unabhängig davon, ob jetzt da eine Wahl stattfindet oder nicht. Und ja, nicht immer nur, wenn dann da was Schlimmes passiert, sondern immer und kontinuierlich. Und ich glaube, dass es dann in der Verantwortung von politischen EntscheidungsträgerInnen liegt, die ja seit Jahren auch oft andauernd plakatieren für lebendige ländliche Räume und das Dorf lebt etc. etc., dann dort auch entsprechende Maßnahmen stattfinden und man zum Beispiel Krankenhäuser versucht zu erhalten mit voller Power und nicht erst dann, wenn es zu spät ist, und langfristig zu planen, wie man diese Infrastruktur denn erhalten und aufrechterhalten kann oder zumindest, wenn man sie nicht aufrechterhalten kann, alternative Angebote schafft, damit Menschen eben keine Angst um ihre Versorgung haben müssen. Und da sehe ich auf jeden Fall die Landes- und die Bundespolitik in einer großen Verantwortung, um den Menschen eben zu zeigen, hey, wir plakatieren hier nur nicht, sondern wir sehen eure Sorgen und wir sehen eure Ängste und die nehmen wir ernst und wir handeln dementsprechend auch. Weil ich glaube, solange Menschen nicht in ihrem eigenen Alltag merken, dass Politik ihr Leben verbessert oder ihre Situation verbessert, dann wird auch Politikverdrossenheit nicht abnehmen. Und deswegen wünsche ich mir konsequente Maßnahmen für Infrastruktur in ländlichen Räumen, eine bedarfsgerechte Ausstattung von Kommunen zum Beispiel, damit vor Ort wieder auch mehr entschieden und gestaltet werden kann und die Menschen vor Ort einfach auch wieder mehr Möglichkeiten haben, sich einzubringen und mitzuentscheiden. Zum Beispiel, wenn es um die Schließung von einem Krankenhaus geht, damit sowas eben nicht im Hinterzimmer besprochen wird oder in einer geschlossenen Kreistagssitzung, sondern im besten Fall in einem breiten Diskurs mit der gesamten Gesellschaft, die es ja auch dann am Ende betrifft und die da dann dementsprechend auch mitentscheiden sollten.
Und dass breiter Diskurs möglich ist und dass man überparteilich Dinge anschieben kann, das habt ihr ja im Kleinen ganz hervorragend bewiesen. Absolut faszinierend. Und auch wenn du es vorhin ein bisschen kleiner vielleicht für dich eingeordnet hast, ich glaube, es ist ist was ganz Wunderbares, was ihr da geschaffen habt. Und ob der Anteil klein oder groß war, sei ganz dahingestellt. Aber ihr habt einen Anteil dazu gehabt, dass es zumindest das Schlimmere verhindert wurde. Und den Appell auf Gegenden zu schauen, wenn sie im Normalbetrieb sind, den finde ich ganz hervorragend, weil es ist so, es wird meistens immer dann auch über den Osten, ganz besonders über den Osten berichtet, wenn wieder irgendeine Wahl ansteht oder wenn schon wieder das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann kommen alle hin und versuchen Schlüsse zu ziehen, aber vielleicht vorab einmal zu gucken, wie steht es da und was können wir dann tun und wie können wir auch das Schöne zeigen, weil es gibt ja nicht nur die negativen Seiten, das ist doch irgendwie ein schöner Appell. Und damit komme ich auch zum Ende, liebe Caro. Und es gibt in diesem Podcast ja immer so die drei Fragen, die zum Schluss kommen, die, auch wenn es ein bisschen ab vom Thema ist, aber trotzdem einfach deine Perspektive als junge ostdeutsche Frau interessieren würde. Es wird immer über Quoten diskutiert. Bei der Diskussion Frauen und Männer haben wir eine Frauenquote. Wie schaust du auf eine mögliche Ostquote, ja oder nein?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich finde ich das eine gute Forderung und bin, glaube ich, grundsätzlich eher pro Ostquote. Ich glaube aber auch, dass das nicht die ultimative Lösung für alle Probleme im Osten ist. Aber ich glaube, das war auch gar nicht der Vorschlag. Aber ja, grundsätzlich gerne.
Sehr gut. Zweite Frage. Jetzt bist du ja bei Weitem kein in der DDR geborener Mensch mehr, aber ostdeutsch sozialisiert. Zumindest zählst du, glaube ich, laut der Definition da noch mit rein, was die Generation nach der DDR anbelangt. Was sind so aus deiner Sicht besondere Eigenschaften oder Werte oder meinetwegen auch Produkte, aber vielleicht fällt dir das schwerer, so aus dem ostdeutschen Kontext, von denen es ganz gut ist, dass wir sie im Hier und Jetzt haben? Oder was sind vielleicht so Werte, die sich im bundesdeutschen Gesamtbild stärker durchsetzen müssten, weil sie uns als Gesellschaft ganz gut tun würden?
Ich glaube, das sind für mich so zwei Sachen, die gar nichts miteinander zu tun haben, glaube ich. Aber das eine geht vielleicht auch so ein bisschen mit der Produktfrage einher. Ich habe letzte Woche, hat mir mein Vati eine Kaffeemühle mitgegeben, weil ich eine Kaffeemühle gebraucht habe, die wurde 1989, glaube ich, produziert und hatte noch so einen Garantieschein und so. Und die funktioniert einfach immer noch. Und ich glaube, das sind so ich weiß nicht, ob es ein Wert ist, aber Dinge zu produzieren mit dem Ziel, dass sie möglichst lange halten, dass sie reparierbar sind, dass man sie wiederverwenden kann und nicht Dinge so zu produzieren, dass sie möglichst schnell kaputt gehen, damit man sich was Neues kaufen muss. Ich glaube, das ist so eine Sache, die man auch von der DDR-Wirtschaft vielleicht lernen kann in einigen Hinsichten. Und ich glaube, die zweite Sache ist, die ich natürlich gar nicht so bewerten kann, wie das in der Realität in der DDR aussah, weil ich einfach da noch nicht am Leben war. Aber was ich so aus Gesprächen mit meinen Eltern und Großeltern oder anderen Menschen, die damals schon gelebt haben, so ein bisschen mitnehme, ist, dass dieser Fokus auf Gemeinschaft und Solidarität und gemeinsame Freizeitaktivitäten heutzutage einfach total fehlt und dass zum Beispiel jetzt Räume, wo irgendwie früher, keine Ahnung, dreimal die Woche Party und Tanz war, heute einfach leer stehen und diese sozialen Räume fehlen, aber auch die sozialen Begegnungsmöglichkeiten, sich zu helfen gegenseitig, sich auszutauschen, sich nach der Arbeit zusammenzusetzen. Und ich glaube, das sind so Sachen, die wir auch gerne wieder mehr in der heutigen Gesellschaft machen können. Wie gesagt, I don't know, wie das wirklich im Alltag der DDR aussah, weil ich nicht gelebt habe. Aber zumindest aus den Erzählungen habe ich das Gefühl, dass das damals mehr gelebt wurde als heute.
Ja, sehr gut. Und allerletzte Frage in diesem Podcast, der Einheit gut, alles gut heißt. Welches Thema mit Bezug zum Osten oder auch welche ostdeutsche Person würdest du gerne in diesem Podcast hören?
Ich glaube, eine konkrete Person fällt mir gerade gar nicht ein. Ich glaube, ich finde immer junge Frauen aus ländlichen Räumen sehr spannend. Und generell in so zivilgesellschaftliche Initiativen oder AkteurInnen in ländlichen Räumen finde ich total interessant, weil die eben oftmals ja sowieso unterrepräsentiert sind, beziehungsweise keine Plattform für sie selbst haben. Ja, einfach Menschen, die sich vor Ort vielleicht auch zum Beispiel in der Pflege oder in der ehrenamtlichen Organisation von Nachbarschaftshilfe oder sowas engagieren und vor Ort aktiv sind, haben oftmals sehr, sehr spannende Geschichten zu erzählen. Und vor allen Dingen sind es auch meistens Menschen, die sehr viel mit anderen Menschen in Kontakt kommen vor Ort. Und ich glaube, die haben immer sehr viele spannende Einblicke und Geschichten, die ich mir ja jederzeit sehr gerne anhöre. Und ja, sehr gerne auch hier in diesem Podcast.
Sehr gut. Und spannende Einblicke und Geschichten hast auch du uns geboten. Von daher an dieser Stelle tausend Dank, dass du hier warst, liebe Caro. Es war sehr, sehr spannend zuzuhören. Nicht nur den Weg, den ihr gegangen seid, sondern auch so in deine Lebensrealität mit einzutauchen über all das, was wir gesprochen haben, was für dich Realität ist, mit dem, wie du dich umgibst, was für andere vielleicht weit weg scheint. Und deshalb war es umso wichtiger, auch darüber zu sprechen. Ich danke dir sehr, wünsche alles Gute. Bin gespannt, wie sich euer Kreis weiterentwickelt. Wir werden es sicherlich beobachten. Aber für jetzt und hier tausend Dank, dass du da warst und auf bald. Danke, Caro.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und vielleicht kann ich am Ende noch ganz kurz sagen, dass ich zwar jetzt hier die Person bin, die irgendwie von diesem Bündnis erzählt, aber dass das immer so ein bisschen zufällig ist, wer dann mit der Presse spricht und dass immer eine Person dann für so ein Bündnis spricht und die ganzen Lob immer bekommt, aber dass das im Endeffekt wirklich sehr viele Menschen bei uns vor Ort waren, die dort sehr engagiert und auch sehr beeindruckende Dinge geleistet haben und es, glaube ich, immer wichtig ist, nochmal zu betonen, dass es nie Einzelpersonen sind, sondern immer eine Gruppe an Menschen, die sich zusammentut.
Das ist absolut richtig und deshalb Grüße gehen raus an alle, die sich engagiert haben, an alle eure Truppenteile. Schön, dass du es nochmal erwähnt hast. Vielen Dank, schön, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten.
Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni@einhaltgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.